Work of Sirens. Musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe.
Hallo, Freunde draußen, zu einer weiteren Episode von Work of Sirens. Heute, wie angekündigt, habe ich einen Gast da und wir wollen über Generationsunterschiede in der Musik sprechen. Also ich bin ja Baujahr 69, der Tom, der hier mein Gast ist, der ist, glaube ich, Baujahr 96, oder? Stimmt das?
95.
95, ich habe schon gedacht, weißt du, warum ich 96 im Kopf hatte? Weil das so geil gepasst hätte, ne? Der Zahlendreher, 69 und 96. Du bist 95 und man spricht ja immer von Generationen so im Rahmen von 20 bis 30 Jahren. Und jetzt hat sich die Musiklandschaft ja so eklatant verändert in der ganzen Zeit. Und wir wollen mal checken, weil wir ja trotzdem hier sitzen und im Endeffekt die gleiche Musik irgendwie gutieren und gern haben. Der Tom ist, mal kurz zu seiner Person, du bist Journalist, Tom, ne? Du schreibst für verschiedene Magazine.
Genau, freiberuflich aktuell, angehender Volontär und ab nächsten Monat kurzfristig auch mal Praktikant beim Radio.
Ja, geil.
Aber das ist so das, was ich mache, ja.
Wie kamst du eigentlich dazu? Wolltest du schon immer Journalist werden oder wie kamst du überhaupt zu der ganzen Chose?
Über Umwege. Also ich bin da familiär wahrscheinlich ein bisschen vorbelastet, weil meine Eltern auch Journalisten sind. Ah, ja. Und während seiner schulischen Laufbahn muss man ja zwangsweise irgendwann mal einen Kassensturz machen und gucken, was man eigentlich wirklich kann. Und da meine naturwissenschaftlichen Begabungen sehr zu wünschen übrig lassen, blieb da halt nicht so viel. Und schreiben konnte ich irgendwie schon immer und dann war der Weg da irgendwie schon einigermaßen vorgezeichnet und so bin ich halt da reingerutscht.
Aber das ist ja gut, wenn man ein Hobby hat, mit dem man sich dann irgendwie auch identifizieren kann und dann vielleicht auch später dann beruflich auseinandersetzen kann, oder?
Na klar, also es gibt wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal vielleicht auch für viele Zuhörer sprechen, was gibt es denn Besseres, als den ganzen Tag Metal zu hören?
Ja, sehe ich ganz genauso. Aber, und das ist ja auch das Interessante, für dein junges Alter, sage ich jetzt mal, du hast eine unglaubliche Range. Du bist ja nicht nur auf Metal, sondern du gehst auch ein paar Schritte zurück und hast auch Hardrock-Klassiker in deinem Petto oder beziehungsweise du kennst dich da auch ein bisschen aus. Und bei dir ist nicht nur die Keulenschwingerei-Fraktion am Start, oder?
Nee, also schon mit einer gewissen Vorliebe, das kann ich nicht leugnen, aber also gerade aus der Perspektive als Musikjournalist bin ich so eigentlich der Meinung, man sollte schon mit offenen Ohren durchs Leben gehen und auch mal über den Tellerrand blicken und vielleicht mal andere Sachen hören. Und da bin ich jetzt nicht so verschlossen und fokussiere mich jetzt nur auf harte Knüppeleien aus dem Bereich des Metal, ja.
Gut so. Und unser Thema ist ja heute der Generationsunterschied, ne? Also wie gesagt, ich hatte meine frühe Kindheit in den 70er Jahren, Platten waren da natürlich, gab noch keine CD, gab noch nichts anderes. Musik hatte noch einen gesellschaftlichen Stellenwert, der ja heute ein bisschen verloren gegangen ist. Und das bringt eben deine Generation so ins Spiel. Also du bist ja dann in den 2000ern so wahrscheinlich zu deiner ersten Platte gekommen. Vermutlich eben, ich bin in Anfang der 80er zu meiner ersten Platte gekommen und jetzt ist es ja klar, dass diese Platten schon mal ganz unterschiedlich waren oder die Sozialisation auch. Bei mir war das zum Beispiel so, wir hatten damals, gab es noch so diesen Generationsunterschied. Also wir hatten die Älteren, also wenn man so 10, 11 war, die Älteren, die so 20 aufwärts waren oder 16 aufwärts. Und die haben einen sozusagen die Musik näher gebracht. Die haben gesagt, hey, Burschi, hör mal in die Scheibe rein. Also es gab so eine Fackel, die weitergetragen wurde oder irgendwelche Leute und ältere Kerle, zu denen wir schon auf, die hatten alle schon ein Mofa oder ein Moped und hörten die geile Musik und du wolltest da halt irgendwie auch mit dazugehören. So war das. Und bei mir war die erste Pille, die ich gekauft hatte, die Kiss Alive. Und das ist so ein, viele meiner Generation sind mit Kiss. Damals war Kiss oder AC/DC, war halt in den 70er Jahren so der heiße Scheiß, ne? Und unabhängig davon, also AC/DC war immer so die etwas härtere, die schnottrige Seite und Kiss war halt dieser Rock'n'Roll-Zirkus. Das waren so zwei Philosophien, aber im Großen und Ganzen war die eine Fraktion Kiss und die andere Fraktion war AC/DC. Wie war das bei dir in deiner Zeit? Gab es da sowas auch?
Na, so richtige musikalische Konflikte, die da ausgetragen worden sind, gab es in der Form auf jeden Fall nicht. Also ich kann mich keine eindeutigen Rivalitäten erinnern. Als ich sozialisiert worden bin, da gab es halt so Sachen wie Green Day, Linkin Park, Blink-182, diese das, was man halt retrospektiv so eher als Highschool-Rock betitelt, also eher so easy listening, sehr radioverträglich. Und auf der anderen Seite gab es dann halt schon härtere Gangart, also System of a Down oder Slipknot sind da wahrscheinlich so eher die Vorzeigebands, die dann in meiner Jugend so en vogue waren, ja. Aber es war nie irgendwie so, dass die Fackel von älteren Leuten, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß an eine jüngere Generation weitergetragen worden ist, sondern es ist ja auch irgendwie das Zeitalter des anbrechenden YouTube gewesen, wo man dann selber irgendwie auch so auf Forschungsreise geht durchs Internet und dann mal guckt, was gibt's eigentlich alles so.
Ja. Wie war das bei dir in der Schule? Also da könnten wir vielleicht irgendwie Parallelen entdecken, weil in meiner Schulzeit, es gab in der Klasse immer so ein, zwei, die auch mit Kutte, wir sind ja damals noch mit Kutte rumgerannt. Ich glaube, das dürfte zu deiner Zeit auch irgendwie schon nicht mehr so in Vogue gewesen sein, oder? Bei uns war das klar, ne? Lederjacke, Kutte drüber, das war eine Selbstverständlichkeit, daran sollst du sie erkennen. Und Außenseiterstatus war trotzdem noch groß. Also es gab nicht so, auch wenn damals Hardrock und Heavy Metal natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es mehr konsumiert wurde. Ich glaube, heute ist schon mehr. Aber es war eine andere Philosophie dahinter. Man hat sich dann auch schon gleichzeitig als Außenseiter positioniert. Und musste natürlich auch mit der Disserei, damals in den 80ern, war so der Pop. Ne? Du warst entweder Popper oder du warst Metal, ganz einfach. Und ich denke, das hat sich dann auch noch mal ein bisschen verschoben, weil dann eben später Hip-Hop dazu kam, Techno, du konntest ja, heute kannst du ja alles sein. Und wie war das bei dir? Gab es da auch in der Schule irgendwelche Konflikte oder hattest du auch schon Kollegen, die härter gegangen sind?
Damals tatsächlich noch nicht, aber die Problem oder das eigene Statement, was man eben mit der Musik auch noch ausdrückt, da steckt ja auch gerade bei Metal noch ein gewisser Lebensstil dahinter, den man dann vertritt. Das war auch bei anderen Musikrichtungen, was ähnlich ausgeprägt ist, war das in meiner Jugend auf jeden Fall nicht mehr so relevant, weil, wie du auch schon anfangs angedeutet hast, die allgemein gesellschaftliche Relevanz von Musik und dem, was damit verbunden ist, ist ja in der neueren Zeit eher tendenziell zurückgegangen. Und so war das bei mir eben auch in den jungen Jahren, dass das dann gar keine so große Rolle mehr gespielt hat.
Wie ist dein Bezug zu Platten? Bist du ja pro Vinyl oder pro CD oder ist dir das egal? Oder bist du sogar nur Streaming? Oder weißt du so, du bist ja aufgewachsen eigentlich in einer Zeit doch, wo die Platte jetzt gerade mal so noch nicht so einen Hype hatte wie jetzt oder die letzten 10 Jahre. Du hattest ja eigentlich noch die CD mitbekommen, in voller Fahrt, glaube ich, oder? Also,
genau, ja.
Und wie hast du die Wiedererweckung der Platte entdeckt? Hast du das für dich angenommen oder ist dir das eigentlich wurscht?
Also ich bin leidenschaftlicher Vinylsammler. Ich habe einige hundert hier in meinem Zimmer stehen. Früher habe ich viel CDs gekauft und so hauptsächlich auch Musik gehört, beziehungsweise die auf meinem Computer eingespeist und dann das, was es damals gab, also über Mini-SD-Karten im Handy oder MP3-Player dann unterwegs gehört. Später kam dann Streaming dazu. Benutze ich natürlich immer noch, einfach weil es bequem ist und man unterwegs dann auch was zu hören hat. Aber zu Hause definitiv immer Platten und ich habe, glaube ich, angefangen, mir Platten zu kaufen vor 10 Jahren ungefähr. Und seitdem hat das nicht mehr los. Also heute ist auf jeden Fall das favorisierte Medium Vinyl bei mir, ganz klar.
Und auch wenn du Sachen nicht auf Vinyl kriegst oder wenn du länger warten musst, ist dir das dann egal? Oder vor allem auch die Preise, ne? Weil manchmal sind es ja auch die Preise, wo die Vinyl einfach überzeugt, wobei sich das mittlerweile annähert. CDs sind auch wahnsinnig teuer im Moment und dann die 4 oder 5 Euro, dass du Vinyl hast, das ist natürlich schon auch eine Ansage, ne? Also oder, was habe ich jetzt gefragt? Was war jetzt die Frage? Ob dir das, wenn du was nicht auf Vinyl kriegst, ich meine, es gibt ja fast alles tatsächlich heutzutage auf Vinyl, aber hast du da eine Sammlerpräferenz, dass du sagst, nee, ich höre grundsätzlich alles auf Vinyl oder nee, ich sammle nur meine Highlights auf Vinyl und den Rest streame ich oder hab mal eine CD? Also oder nimmst du nur die Klassiker, also richtig die fetten Scheiben oder nimmst du grundsätzlich alles auf Vinyl rüber?
Grundsätzlich alles, ja. Also alles, was ich auch so mit einer gewissen Regelmäßigkeit höre. Ne? Also wenn ich jetzt mir eine Platte kaufe, die bei mir niemals läuft, das versuche ich natürlich zu vermeiden, gerade auch, weil die deutlich mehr Platz einnehmen als eine CD. Aber ja, grundsätzlich habe ich gerne das, was ich so höre, auf Vinyl.
Jetzt frage ich dich trotzdem, warum? Warum macht ein junger Mensch irgendwie die Geldbörse für Vinyl auf? Ich meine, klar, jetzt kommen wir bloß nicht mit Klang. Nee, sag mir bitte was anderes.
Also ich finde, das ist einfach das schönere Format. Also erstmal hast du ein größeres Cover. Und es gibt ja viele bedeutende Coverkünstler, die wirklich großartige Kunstwerke dahingelegt haben. Und das wirkt einfach nochmal ganz anders, wenn du das in einem Großformat hast und dir angucken kannst. Und es ist natürlich auf einer gewissen Art und Weise wesentlich ritualisierter, dann Musik zu hören. Also man hört es auch bewusster einfach, auch wenn man eine Platte zu Hause auflegt, finde ich, und lässt die durchlaufen, als wenn man zwischen MP3s oder Streaming-Dateien hin und her klickt. Also das macht mir mehr Spaß, zu Hause einfach mal eine Platte aufzulegen.
Ja, jetzt würde mich mal ganz primär auch interessieren, wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Ich meine, wie gesagt, das ist ja in den zwei, also bei, zu meiner Zeit war es noch einfach irgendwie ein Rocker zu sein oder ein Metalhead zu sein. Irgendwann hat sich das ja, war ja der Heavy Metal oder der Rock, der Hardrock grundsätzlich ein Genre von ganz, ganz vielen und nicht unbedingt populär, auch wenn es heute viel, viel populärer ist als wahrscheinlich jemals und jeder scheinbar Metal hört, ist es doch immer noch, es ist ja trotzdem eine Nische, auch wenn man das nicht glauben mag, im Gegensatz zu anderen Musikrichtungen, die so im Mainstream laufen. Und wie wird man als junger Mensch in den 2000ern zur härteren Musik dann getrieben, wenn das so ist, wie du sagst, kein Fackelträger? Bei uns war das klar, wir wollten so sein wie die coolen Jungs mit ihren Mofas, langen Haaren und den Chicks und der Bierflasche in der Hand, sag ich jetzt mal. Wobei natürlich auch der Background eine Rolle spielt. In meinem Elternhaus wurden auch damals Rolling Stones, Beatles, das Klassische eigentlich, was man als Kind in den 70ern mitgekriegt hat von den Eltern, logischerweise, die in den 50ern und 60ern aufgewachsen waren. Das lief im Background und dann wurde es natürlich immer härter. Also da war es einfach, irgendwie da reinzuschlittern, ne, sag ich jetzt mal. Auch wenn viele dann später wieder rausgeschlittert sind. Aus meiner Generation, ich weiß nicht, ob es so viel 53-Jährige gibt, die mit mir Metal gehört haben und auf die Konzerte gegangen sind, die heute irgendwie das immer noch hören. Da bin ich mit Sicherheit einer der wenigen. Aber wie wurde man in den 2000ern sozialisiert und zur richtigen Musik getrieben?
Also ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen und Klar. Es gibt ein Schlüsselerlebnis auf jeden Fall, das kann ich sagen. Und zwar, als ich 12 war, kam der Film Transformers raus. Und Linkin Park haben ja den Titelsong damals, glaube ich, zu dem Film beigesteuert. Und also erstmal findet man das als 12-Jähriger natürlich sowieso cool, wenn sich Riesenroboter gegenseitig auseinandernehmen. Das ist quasi Power Rangers für große Jungs dann.
Yes.
Und dann gibt es natürlich diese legendäre Szene, in der sich Megan Fox über die Motorhaube beugt. Und damit ist sie innerhalb eines Sekundenbruchteils zum Sexsymbol einer ganzen Generation geworden. Und ich glaube, mit diesen positiven Erlebnissen im Hintergrund nimmt man natürlich auch die Musik, die da gespielt wird, ganz anders wahr. Und deswegen war Linkin Park da für mich erstmal die Band der Stunde. Und ich habe viel Linkin Park damals gehört, bin dann relativ schnell auch zu den älteren Sachen vorgedrungen, die ja, also zumindest das erste Album Hybrid Theory ist ja heute ein Klassiker auf jeden Fall. Und von da aus ging es dann immer weiter. Also denn irgendwann habe ich auch System of a Down und Slipknot und so weiter gehört. Bin aber auch immer so in anderen Genres unterwegs gewesen. Also als ich dann jünger war, gab es halt auch noch den Indie-Rock, der da schon eine gewisse Bedeutung hatte. Also Arcade Fire gab es damals, Wilco, The War on Drugs. Das waren auch alles ganz wichtige Bands für mich damals. Aber die Tendenz zur härteren Musik, die gab es damals auf jeden Fall schon, ja.
Und die kommt aus deinem Elternhaus oder woher kommt die? Oder hattest du Kumpels, die das, mit denen du das hören konntest? Oder?
Das hat sich dann später ergeben. Also so Musik hatte damals für mich auf jeden Fall noch nicht die Bedeutung, die es heute hat. Das kann ich sagen. Das kam erst so später mit 15, 16. Und dann kam ich auch in die Oberstufe und da gab es dann tatsächlich einen Metalhead in meiner Klasse zum ersten Mal. Und das war dann ganz angenehm für mich, dass man sich dann auch mal ein bisschen intensiver austauschen konnte. Aber meine Eltern sind so in den 50ern geboren. Also mein Vater Anfang 50er, meine Mutter Ende 50er. Und da wurde halt viel Rolling Stones, Beatles, mein Vater ist dann, hört viel Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop, solche Geschichten. Meine Mutter war eher so in dem Jazzbereich unterwegs und ein bisschen Joni Mitchell und so weiter. Also da hat man natürlich schon einiges mitgenommen. Aber als Jugendlicher ist es wahrscheinlich wichtiger, Musik zu hören, die auch die eigenen Eltern scheiße finden.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hattest du auch so einen Punkt, wo so eine Rebellion, also bloß nicht das hören, was meine Alten hören, also unbedingt ihnen irgendwas vorsetzen, wo sie kreischend aus dem Haus laufen? Gab's bei diese? Es gibt ja auch die andere Situation. Es gab ja auch, es gibt wenige davon, aber es gibt auch diejenigen, die sagen: Hey, mein Alter hat Led Zeppelin gehört, Deep Purple, das war eine coole Musik, das will ich weiterführen. Also, ne, und dann gibt's eben die Mehrheit, die sagt: Hey, nee, hier muss ein bisschen Punk rein, Butter bei die Fische. Guck mal, Alter, was ich für einen Lärm höre, weißt du so. Also gab's bei dir diese Rebellion auch oder war das eher so moderat bei dir?
Also als ich jünger war, war Rebellion total wichtig für mich. So, das war auch irgendwie so ein Standpunkt und in gewisser Weise auch ein kleines Erfolgserlebnis, immer wenn man es geschafft hat, die Eltern mit der eigenen Musik auf die Palme zu bringen. Aber später habe ich mir das dann natürlich erschlossen und musste dann auch eingestehen, dass die nicht nur Blödsinn hören. Ja,
ja, das ist dann diese musikalische Aufgeschlossenheit. Bei mir war es auch nicht so eine richtige Rebellion. Aber dadurch, dass ich die ganzen 70er hindurch zum Beispiel mit Stones und Beatles und Elvis irgendwie konfrontiert war, die mir heute sicherlich mehr gefallen als damals, war es mir eher gleichgültig. Ich hatte einfach gedacht, die haben keine Ahnung und lassen halt laufen, was sie aus ihrer Kindheit kennen. Und der richtig gute Scheiß, der ja dann irgendwie so Anfang der 80er, bin ja mit meiner Pubertät damit reingeschlittert in den, wo die ersten Alben von Iron Maiden, von Saxon, von Diamond Head, die ganze New Wave of British Heavy Metal losging und Motorhead und alles Judas Priest plötzlich irgendwie da aufploppte. Und damit konnten meine Eltern, mein Vater gar nichts anfangen, obwohl er eigentlich schon Hardrock oder beziehungsweise Rock'n'Roll und so weiter gehört hat, aber wo dann so langhaarige Hippies kamen, wie Led Zeppelin und so weiter in den 70ern schon. Das war gar kein Dingens. Und das war natürlich interessant, ne, weil man immer wieder Namen gehört hat, aber gar die Musik dahinter noch gar nicht kannte. Aber man wusste, der Alte mag das nicht, da muss ich mal näher hinschauen, was das Gute sein könnte. Ja, das Interessante ist, Musik ist irgendwie eine Philosophie. Also ich glaube, oder glaubst du auch, so wie ich das glaube, dass man, also ich denke, man das ist vorgezeichnet, dass man Musik, wenn man so ein bestimmter Typ ist, es gibt ja Leute, die hören Musik nur zur Berieselung. Und jetzt ist es ja so, sag ich jetzt mal, der Rock überhaupt, Hardrock, Rock im weitesten Sinne bis hin in den Metal hinein, da ist ja immer eine Philosophie oder eine, wie du schon sagst, auch ein Lebensgefühl. Metal und ist ja eigentlich nicht nur Musik hören, sondern da steckt eine ganze Lebensphilosophie dahinter, aber eben nicht nur eine. Was würdest du hauptsächlich mit dem Heavy Metal oder mit dem Metal in Verbindung bringen? Was glaubst du, was der hauptsächliche Reiz für dich und deine Generation zum Beispiel an dem klassischen Heavy Metal ja im Endeffekt? Du könntest ja auch ein Black Metal Kid sein. Also es gibt ja so diese Reinen, ne, die sagen, ich bin nur das Genre und nur das Genre. Auch das gab es früher nicht. Hast du da eine Philosophie dahinter, warum du glaubst, dass das so was Besonderes eben ist?
Also das war mir wahrscheinlich früher wichtiger als jetzt. Und also es hat für mich auf jeden Fall immer noch so eine Anti-Establishment-Konnotation, also gerade so lange Haare, Lederjacke. Das gehört halt einfach dazu. Und so sich dem Spießertum zu verwehren, sage ich mal, ja, das ist mir auf jeden Fall immer noch ein Anliegen, in gewisser Art und Weise unangepasst sein zu wollen. Aber so jetzt richtig auf eine kleine Rebellion aus zu sein, das spielt bei mir jetzt nicht mehr so eine große Rolle, ja.
Also du nimmst Musik eher als ästhetischen Wert da, als Darstellungswert. Weil es ist ja auch wirklich so, und das hat sich, glaube ich, ja auch geändert zu meiner Zeit, wenn du mit einer Lederjacke und mit der Bierflasche in der Hand irgendwie so rumgelaufen bist, dann haben wirklich Leute die Straßenseite gewechselt, weil sie gedacht haben, du bist ein Gangster, du bist ein Bombenleger. Das hat sich ja auch ein bisschen verändert. Heute hören auch ja, wie du schon sagst, Spießer, durchaus Metal. Ne? Also es gibt viele sogenannte Spießer oder auch Spießerberufe. Ich kenne einen Rechtsanwalt, ich kenne einen Richter, der hört Metal, also der hört Death Metal. Läuft aber in Schlips und Krawatte rum. Also und das ist ja auch fast ein bisschen ein Ärgernis, ne? Dem man sich irgendwie auch entziehen will, weil man will nicht, dass diese Leute die gleiche Musik gut finden. Und das war früher nicht so. Also es hat sich ein bisschen durchmischt, eigentlich schon in deiner Generation. Ne? Du müsstest das ja eigentlich, das war nicht einfach nur mehr die Rowdies, die diesen Heavy Metal gehört haben, sondern konntest du überall finden. Hast du das erlebt so? Kennst du das?
Ja, also so richtige Rowdy-Musik war es in meiner Jugend nicht mehr. Nee, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und das war schon sehr durchmischt. Also gerade so Bands wie Linkin Park hatten ja wirklich Erfolg über alle Maßen mit ihren frühen Alben. Und das hat wirklich jeder gehört. Und da war eben das Publikum auch entsprechend durchmischt.
Hast du ein Lieblingsgenre? Also gibt es Genres, die du am liebsten hast in der härteren Zunft, sage ich jetzt mal?
Ja, von wie hart sprechen wir denn?
Naja, lass uns mal, da gibt es keine Grenzen. Also wirklich bis zum räudigsten Black Metal hinein von mir aus. Von AOR bis räudigsten Black Metal, sagen wir mal.
Ja, also dann, also fokussiert bin ich wahrscheinlich tendenziell auf Heavy Metal, so klassischen Heavy Metal und Black Metal aktuell, würde ich schon sagen.
Tatsächlich.
Dass das so, ja.
Ist interessant, das höre ich oft tatsächlich, dass viele, die Black Metal bevorzugen, trotzdem auch ein offenes Ohr für den klassischen Heavy Metal haben. Woran glaubst du, liegt das? Das ist nämlich ziemlich faszinierend. Also unterscheidet sich ja doch irgendwo, ne? Also die Musikrichtung nicht nur durch die Langsamkeit, sondern auch die Attitüde ist ja eine ganz andere eigentlich. Aber warum? Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass Black Metal-Liebhaber auch durchaus dem klassischen Heavy Metal. Glaubst du, dass das irgendwas mit Trueness zu tun hat? Mit dem Trueness-Faktor?
Das könnte auf jeden Fall ein Punkt sein, ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass die thematischen Inhalte sich teilweise auch überschneiden. Also gerade wenn du so im Bereich Fantasy und Heldentum und so weiter unterwegs bist, da gibt es ja sowohl Black-Metal-Bands, die das thematisieren, als auch Heavy-Metal-Bands. Und ich glaube, dass die Schnittmenge auch da definitiv mit reinspielt.
Wobei die Black-Metal-Fans natürlich, also man sagt ja auch oft, der Rückzug in den Black-Metal, das sei die einzige Rettung für das, was der Metal eigentlich will, weil der Black-Metal nie, auch trotz der Versuche vom Mainstream, antizipiert werden kann. Die haben bis jetzt alles geschafft, die haben den Punk für sich vereinnahmt, den Hardrock, sogar den Metal. Aber beim Black Metal, trotz Versuche wie Dimmu Borgir eine kurze Zeit lang, ist es eigentlich für den Mainstream ein verlorenes Genre, das die nie für sich vereinnahmen. Und der Black Metal ist so ziemlich seit den 80er Jahren, wenn wir jetzt mal die erste Wave dazu nehmen, eine Konstante im Underground. Da ist nie irgendwie was, da gab es keine, bis auf Ausreißer in den, wie gesagt, wie Dimmu Borgir in den Mainstream, ist das eigentlich eine sehr starke und eigentlich die stärkste durchgehende Underground-Welle im Metal, während andere, der klassische Metal in den 90ern verschwunden war, dann langsam wieder Fahrt aufgenommen hat, der Okkult-Metal oder der Okkult-Rock auch so immer wieder so Hypes erlebt hat, war der Black-Metal doch durchgängig im Underground präsent, mal stärker, mal weniger, aber dem hat nie irgendwie was anhaben können. Und ich bin ja auch so ein Typ, ich bin ja auch eher der klassisch, gestern habe ich das Gespräch gehabt, ich bin ja eigentlich, würde ich mich im klassischen Heavy Metal verorten, ebenso in der New Wave of British Heavy Metal und dann später im 80er Jahre US Power Metal, so als der aufkam. Aber heutzutage kannst du das fast nicht mehr machen, weil heute lebt dieser klassische Heavy Metal, aber 90% davon finde ich uninspiriert und wenig dynamisch. Da versucht für junge Bands, und das ist sehr schön, da irgendwie anzugreifen, aber irgendwie fehlt mir irgendetwas. Also kann ich mich schon fast gar nicht mehr als klassischen Metal-Fan outen. Und früher habe ich auch immer gesagt, ich mag den Modern Metal nicht, aber ich habe jetzt das neue Album von Amorphis gehört, wo ja ziemlich moderne Einflüsse sind, das Halo. Ich finde das grandios, das ist im Moment für mich ein Markstein für dieses Jahr. Und dann sage ich mir, okay, vielleicht kriege ich ja jetzt meine Krise, ne, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich stehe. Und das ist interessant, weil du das sagst. Also Black Metal Fantasy, sagst du. Wie stehst du eigentlich beim Black Metal zu dieser ultra extremen Bildsprache? Gut, in den 90ern war die Kirchengeschichte und diese ganze Mayhem-Bursum-Geschichte und so weiter. Auf was für eine Art? Black Metal selber ist ja so ein Genre, dass es auch wieder sich einteilen lässt in ganz, ganz viele Untergenres. Und du hast jetzt Fantasy angesprochen. Glaubst du, dass Black Metal durch Fantasy geprägt wird, wie der Heavy Metal zum Beispiel?
Naja, weniger, ne? Also, das ist ja auch umstritten. Also, wenn du jetzt eine harte Definition von Black Metal zugrunde legst, dann würde das wahrscheinlich eher so unter dem Begriff Dark Metal fallen, was diese Fantasy-Thematik anspielt. Deswegen ist die Relevanz einfach aus meiner Warte heraus im Black Metal, was Fantasy-Thematiken angeht, wesentlich geringer als im Heavy Metal, der ja schon mit deutlichen Autoren kokettiert, wie du hast es ja auch mal in deinen Videos vorgestellt,
Genau.
Michael Moorcock und so weiter.
Ja.
Conan der Barbar ist ja auch ein wichtiges Thema.
Liest du so ein Zeug?
Tatsächlich ja. Also als du das Video damals gemacht hast, habe ich angefangen, mich da reinzulesen.
Ja, ist cool,
Und seitdem
oder?
hat es mich nicht mehr wieder losgelassen.
Ja, das passt einfach zu der Musik wie die Faust aufs Auge. Also das ist gar kein Wunder, dass die Bands wie Smolder auch irgendwie, ja, das passt einfach, ne? Ritter und Schwerter und Stormbringer und das ist genau das, wo der Soundtrack irgendwie dazu passt. Das ist eine interessante irgendwie Geschichte. Hast du in dem Jahr schon irgendein Album, wo du sagst, so wie ich jetzt gerade Amorphis genannt habe mit Halo, wo du sagst, boah, das ist im Moment eine gute Steilvorlage, das ist ein gutes Ding? Du hörst ja wahrscheinlich viel, viel mehr als ich, weil du eben, du Sack, Zugang hast durch deine Journalistentätigkeit.
Tatsächlich hätte ich auch Amorphis genannt, weil ich das einfach super stark fand, das Album. Und aber um jetzt mal ein neues Album ins Spiel zu bringen und vielleicht mal für ein bisschen Diskussionsstoff zu sorgen, die letzte Kiss in Dynamite fand ich auch super stark.
Wow. Das ist, ja genau, das ist schöner Diskussionsstoff, weil das da ist eine Attitüde, die ist für mich da, das ist vollkommen unverständlich. Ich komme da nicht rein. Also ich meine, ich kann das antizipieren, ich kann auch verstehen, warum das manchen irgendwie Freude bereitet. Aber die Attitüde dahinter, die kann ich nicht ernst nehmen. Gut, man muss nicht immer alles ernst nehmen, aber das greift mich fast schon körperlich an, weißt du so. Also das ist interessant, dass du dann auch hier dann sogar noch ein viel, viel weitere Range machst, während du jetzt zum Beispiel in solche Sachen, Linkin Park war damals das Gleiche übrigens. Also ich kann solche Musik, ich kann verstehen, was daran für Leute interessant ist oder warum die erfolgreich sind, aber für mich selber, mir gibt es gar nichts zum Beispiel, und so ist es mit Kiss in Dynamite auch wenn es eine ganz andere Musik ist. Ich gehe dann echt tatsächlich, wenn ich so den Metal-Bereich und den Hardrock-Bereich verlasse, tatsächlich in den Jazz-Fusion-Bereich hinein, also wo Jazz sich mit Rock irgendwie paart. Das ist ja auch für viele ein Mikrogenre, das in den 70er Jahren zwar auch groß war, aber ich kenne jetzt auch niemanden, der Jazz Fusion hört. Das ist dann eher so meine Richtung, wo ich dann abdrift. Also ich verlasse dann auch, während Kiss in Dynamite ja schon in den Pop-Bereich reingeht und in diese komische Attitüde. Interessanter, und das habe ich ja vor kurzem schon gesagt, ist, dass du im neuen Rocket der Sabaton nur 4 Punkte gegeben hast. Ich dachte, da müsste man dir einen Orden verleihen. Das sind alles solche Sachen. Ja, wundert mich aber, weil eigentlich dachte ich eher, dass du vielleicht Sabaton und Hammerfall und so weiter doch auch eher aufgeschlossen bist. Ich kann mit dem Zeug gar nichts anfangen, aber das heißt ja nichts, ne? Dass du da vielleicht eine größere Bandbreite, Kompatibilität mit diesen Bands irgendwie hast. Deswegen hat mich das mit Sabaton gefreut einerseits, aber auch überrascht, ne?
Also Hammerfall mag ich tatsächlich sehr gerne und höre ich super gern.
Heißt ja auf Deutsch Helene Fischer, glaube ich, Hammerfall, ne? Wenn das übersetzt.
Mit Sabaton kann ich aber nichts anfangen, weil ich mag dieses, also das ist ja schon das, was so despektierlich unter den Begriff Schlagermetal fällt.
Ja, absolut, ja.
Das ist eigentlich so eine Entwicklung im Heavy Metal oder sind ja so an der Grenze zu Power Metal irgendwie auch, also so ganz
Ja.
eindeutig ist das Genre ja nicht. Konnte ich nie was mit anfangen, weil mir das einfach zu glatt war für die Themen, die sie eigentlich behandeln. So, und das, also, hatte ich nie
Ja,
den
ich
Zugang
verstehe.
zu, konnte ich auch nie was mit anfangen.
Ja, es gibt dann eben so manche Auswüchse. Ich weiß noch, ist jetzt schon ein bisschen länger her, fast schon 15, 20 Jahre. Da hat man von Hobbit-Metal gesprochen bei solchen Sachen, bevor es dann den Begriff Schlager-Metal gibt. Man versucht ja immer irgendwas irgendwie in irgendwelche irgendwie zu benennen, ne? Ich weiß noch, Hobbit-Metal hat sich nie durchgesetzt, weil Hobbit-Metal stimmte jetzt zum Beispiel würde jetzt bei Sabaton nicht stimmen. Bei Hammerfall aber schon eher. Weißt du, so dieses, los, kommt nach Hobbingen, alles ist gut, juhu. Hoch die Schwerter, keine Ahnung. Ich will ja auch niemanden irgendwie an Kahn fahren, der die Musik cool findet. Ich will einfach nur zum Ausdruck bringen, dass ich da wirklich nie einen Zugang gefunden habe, obwohl ich eigentlich schon ein breites Spektrum habe. Man sieht es ja auch, ich höre ja auch wirklich in meinen, wo ich die Alben des Jahres gemacht habe, da ist ja auch ziemlich viel durchmischt von Dream Theater bis weiß der Kuckuck was. Also ich versuche schon, mich dem Ganzen zu nähern. Aber ich habe natürlich eindeutig irgendwie auch meine Präferenzen. Und ich kann es gar nicht sagen, was es ist. Meistens ist es nur eine Atmosphäre. Auf die neue Midnight freue ich mich, genauso wie ich mich auf die neue Vatein freue, wie ich mich auf die neue King Diamond freue. Also es gibt noch, und wenn Porcupine Tree dieses Jahr was macht, nehme ich die auch noch mit. Also da sieht man schon, ich bin da nicht irgendwie nur auf irgendwas, aber ich kann nie genau benennen, was es ist. Deswegen bin ich auch nie ein Fanboy von einer Band gewesen, auch wenn es manche Bands gibt, die, wie Iron Maiden zum Beispiel, eine hohe Trefferquote haben an Alben, die ich einfach super geil finde und die auch zeitlos für mich sind. Sind andere Bands, die ich damals heiß geliebt hat und mit dem Tode verteidigt hätte, wie Metallica, für mich völlig uninteressant. Und wenn die auch irgendwann mal ein Album rausbringen, vielleicht höre ich mal rein, vielleicht nicht, aber es interessiert mich schon seit ewig nicht mehr. Und das ist dann immer irgendwie interessant, wie sich dann die Sachen auch verändern. Hast du eigentlich gemerkt, dass sich im Laufe der Zeit, wo du jetzt Musik hörst, also bewusst Musik hörst, nicht dein Horizont erweitert hat, sondern dass sich musikalisch vielleicht irgendwie Vorlieben verändert haben?
Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also das, was ich in meiner Jugend gehört habe, das ist schon eher in den Hintergrund gerückt mittlerweile. Und also wenn jetzt Heavy Metal so auch gerade das, was aktuell so in den letzten Jahren rausgekommen ist, mein Steckenpferd ist, das steht natürlich jetzt in gewisser Weise auch konträr diesem Radio-Rock und Slipknot und solchen Sachen gegenüber. Ja, also die Veränderung ist schon deutlich zu spüren. Das kann ich auf jeden Fall sagen, ja.
Freust du dich darüber oder betrauerst du irgendwas? So von den Anfängen, weißt du so. Ich meine, nur als Beispiel, wo ich zum Beispiel angefangen habe, mir Kiss zu kaufen und so. Wenn ich heute drüber nachdenke, Kiss ist schon längst kein relevantes Thema mehr für mich, großartig. Aber damals war das für mich unfassbar aufregend. Und ich vermisse die Zeit, in der ich diese Aufregung einer Band gegenüber empfunden habe. Das meine ich jetzt viel mehr, weißt du so. Das finde ich fast ein bisschen schade, dass ich heute ein bisschen abgeklärter bin, als man vielleicht da war, wo man so angefangen hat, diese Dinge überhaupt zu entdecken. Das ist mein Hintergrund sozusagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also das hat natürlich nicht mehr die Wirkung, wenn du heute eine neue Band entdeckst, wie damals. Also wenn ich jetzt eine alte Green Day auflege, dann fühle ich mich wieder 13 und werde ein bisschen wehmütig. Und dann freue ich mich, dass es läuft. Aber Also so richtig hinterher trauern tue ich der Sache auch nicht. Also das ist irgendwie so 50-50 bei mir.
Interviews würde ich dich noch gern fragen in deiner Tätigkeit als Journalist. Hättest du, gäbe es da irgendjemanden, wo du sagst, mit dem will ich unbedingt mal von Angesicht zu Angesicht sprechen?
Ja, also ich würde natürlich nicht Nein sagen, wenn man das Interview zur nächsten Guns N' Roses Scheibe an mich herantragen würde. Also Guns N' Roses wäre eine Band, die ich super gerne mal interviewen würde.
Okay. In Originalbesetzung oder wie sie heute zusammengebüffelt sind?
Ja, wenn ich die Wahl hätte, dann natürlich Originalbesetzung. So erstes Album ist schon, also ist mein absolutes Lieblingsalbum auch, Appetite for Destruction.
Wäre die nächste Frage gewesen, ja. Ob du sowas hast, weißt du? Ja. So einen absoluten Zehner, wo du sagst, das ist mein goldener Zehner. Ja. Das wird dich Appetite. Ah ja, interessant. Ich könnte es gar nicht nennen, bei mir wären es so viele, wüsste ich jetzt nicht. Ich würde natürlich, wenn ich gefragt würde, die Antwort verweigern müssen. Ich kann es einfach nicht sagen, weißt du, es gibt für mich zu viele. Aber interessant, wenn man sowas hat, wirklich. Ja, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Sind schon fast 40 Minuten um. Haben wir jetzt irgendwas vergessen? Würdest du noch irgendwie, hättest du noch irgendeine Frage? Willst du noch was beilegen?
Ach, weiß ich nicht. Vielleicht können wir zum Ende nochmal so einen kleinen Zukunftsausblick wagen, wie das mit dem Metal so in den nächsten Jahren weitergeht.
Ja, das wäre eine gute Sache. Also ich bin guter Dinge. Wie bist du? Also ich finde die letzten Jahre wirklich stark. Das kann natürlich auch jetzt an Corona liegen, dass die Leute kreativ zusammengefunden haben und sonst also dem Druck ein bisschen entkommen sind. Liest man ja auch oft in den Interviews. Wir hatten endlich mal Zeit. Ich bin guter Dinge. Metal never dies. Da bin ich überzeugt. Der ist nicht klein zu kriegen. Es wird immer wieder Wellen geben von irgendwas wird neu auftauchen. Jetzt sind es halt gerade die 80er oder die Okkult-70er oder keine Ahnung. Es wird immer wieder Wellen geben, aber das wird straight on gehen. Also es wird immer geile Meisterwerke geben, wie jetzt zum Beispiel das von Amorphis oder ich hoffe, dass das neue King Diamond Album auch ein Meisterwerk wird. Solche Sachen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich.
Ja, ich auch. Also ich fand die letzten Jahre super stark, gerade was im Bereich klassischen Heavy Metal da passiert ist. Oder auch Black Thrash ist ja auch ein Subgenre, was in den letzten Jahren echt krasse Alben hervorgebracht hat. In dem Sinne bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, was da noch kommt. Zumal ja, wie du schon gesagt hast, so ein gewisses Interesse an den 80ern auch wieder aufkeimt. Sei es auch durch Serien, ne? Also wie Stranger Things zum Beispiel oder Pam und
Absolut.
Tommy, was jetzt auf Disney Plus gerade läuft. Da sehe ich eigentlich uns eine sehr fruchtbare Zukunft
Ja,
bevorstehen.
ich glaube, wir sind. Ich hoffe natürlich, auch wenn ich jetzt nicht ein Primär-Vinyl-Sammler bin, hoffe ich doch, dass sich das mit den Pressen irgendwann mal lösen lässt, dass die Leute irgendwie neue Pressen irgendwie hinkriegen, dass sich da mal ein bisschen was entspannt. Das wäre vielleicht würde ich mir wünschen, und dass die gute alte CD nicht dauernd so gebasht wird, sondern wiederkommt. Also ich hoffe auf ein Revival und auf ein gutes Miteinander zwischen CD und Vinyl und hoffe natürlich, dass die Jungs oder die Leute, die Musikhörer wieder zu Vinyl oder zu einem physischen Datenträger greifen und nicht ihre Zeit nur auf Spotify verbringen, weil das schädigt Bands und der Infrastruktur, das schädigt im Endeffekt auch dem Sammler, weil das schädigt eigentlich alle. Und man muss seine Musikliebe wirklich tragen. Und das ist ja auch, warum ich über Musik quatsche. Man könnte sagen, was quatschst du über Musik? Kannst du auch mit deinen Kumpels machen. Aber ich denke auch im Dienste der Musik selber, die man liebt, man kann nicht aufhören, über alte Klassiker zu sprechen, über Musik und über seine Musikliebe und über Vinyl permanent, auch wenn es manchmal alle quatschen vielleicht das Gleiche, nur ein bisschen anders. Das ist äußerst wichtig. Wir sind Propheten unserer Musik. So sehe ich das. Und deswegen ist das, was wir hier machen, absolut wichtig. Über Musik quatschen, miteinander quatschen, über Musik, über die Liebe und die dann vielleicht auch in anderen entfachen. Ne? Wow, wie philosophisch.
Ja, das ist doch ein schönes Statement zum Schluss, würde ich sagen.
Das ist ein schönes Statement, Tom. Ich freue mich, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und mal schauen, vielleicht finden wir ja irgendwann noch mal ein Anschlussthema, wo ich dich gern kontaktiere und frage, ob du Bock drauf hast, mit mir darüber zu reden. Kann ein Album sein, vielleicht machen wir auch mal eine Ranking-Show. Keine Ahnung, wenn du Lust hast, wär ich froh, wenn du wieder dabei wärst. Ja?
Freut mich, dass ich dein Gast sein durfte
Ja,
und ich
cool.
bin auf jeden Fall super gern wieder dabei. Schreib mir einfach, wenn du
Ja, das
ein
mache
Gast
ich auf jeden Fall. Wir bleiben in Kontakt. Und euch da
Alles klar.
draußen sage ich, keep on rockin'!